Web3 ist eigentlich, macht eigentlich alles finanzierbar und bringt das Financial Ecosystem in alles hinein.
One of the most powerful names in Web3 culture.
Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum die jetzige amerikanische Regierung so stark Stablecoin pushen möchte. NFTs, der monatliche Handel, ist so knapp halbe Milliarde Dollar im Monat.
And greater economic activity than the GDP of Cyprus, Iceland and 100 other countries.
3 Billionen Dollar Markt ist. Also, es ist gewaltig.
Yatsu is a chairman of Animoca Brands, which has over $4 billion in total assets. Yat, thank you so much for coming in today.
Willkommen zu einer neuen Folge des Crypto Nerds Podcast. Und ich freue mich heute ganz, ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Ich sage ja immer, ich probiere, besondere Gäste in den Crypto Nerds Podcast zu bekommen. Heute würde ich das aber nochmal unterstreichen und würde ganz klar sagen, es ist ein absolut besonderer Gast, den wir heute hier haben. Und ich würde sogar behaupten, dass der ein oder andere gar nicht weiß, dass die Person überhaupt Deutsch spricht. Ja. Ich habe heute niemand anderen und niemand geringeren zu Gast als Yatsu. Yat ist Mitgründer und Executive Chairman von Animoca Brands, ein Unternehmen, das im Blockchain Gaming, NFTs und digitale Eigentumsrechte sozusagen auf die Weltkarte gebracht hat, schon sehr, sehr lange, sehr, sehr früh dabei ist. Hat nicht nur Milliardenunternehmen aufgebaut, sondern auch mitgeholfen, ja, die Vision eines offenen Metaversums mit Wirklichkeit werden zu lassen. Insofern, ich finde, du hast einen sehr, sehr beeindruckenden Weg, lieber Yat, ja, vom Musikstudenten in Wien zum globalen Tech-Unternehmer in Hongkong. Ich freue mich total auf das Gespräch. Da ist eine Menge drinne. Ich denke, wir könnten 3 Stunden reden. Wir schauen aber, dass wir es kompakt wie möglich halten. Und ganz, ganz herzliches Willkommen im Crypto Nerds Podcast, lieber Yat.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Wie viele Podcasts hast du eigentlich schon auf Deutsch gemacht und wie viele auf Englisch? Kannst du dich noch dran erinnern?
Also, das wäre vielleicht mein dritter Podcast auf Deutsch. Also, es ist einfach nicht oft und auch normalerweise verwende ich normalerweise nur Englisch im Business. Englische Podcasts, ich weiß es nicht, hunderte, vielleicht über 500, 600 schon inzwischen in den letzten paar Jahren.
Ja, ja, ich glaube es genau. Also wenn man deinen Namen googelt, sieht man auf jeden Fall sehr, sehr viel Content. Ich habe gesehen, du warst vor kurzem bei CNBC. Ich wollte erst im Intro sagen, von CNBC zu Crypto Nerds in dem Podcast, aber das fand ich dann doch ein bisschen vermessen. Es wäre eher andersrum, der größere Aufstieg. Nee, also ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz gesagt, dass man sich letztes Jahr kurz über den Weg gelaufen ist auf der Conference in Dortmund, die auch dieses Jahr wieder im September stattfindet. Ich weiß nicht, bist du dieses Jahr auch wieder mit dabei?
Zufällig? Nicht sicher. Ich bin halt überall unterwegs, aber es könnte gut sein, ja.
Aber ich weiß, dass ihr mit in der Startup Challenge, glaube ich, mit wieder dabei seid von Animoca Brands. Ich glaube, das hatte ich zumindest gesehen.
Also, wir haben auch viele Kollegen in Europa, beziehungsweise in London, also wie auch in Paris. Es kann auch sein, dass Leute von dort auch wirklich in Dortmund ein bisschen näher als in Hongkong.
Ja, total. Das kann ich total verstehen. Ich habe es eben gerade schon mal angesprochen. Du hast eher einen Musik-Background und klassischen Background. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, woher du kommst, wieso du eigentlich Deutsch sprichst so gut, ja? Und wieso dein Weg war, wie du in den ganzen Crypto-Space gekommen bist, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist,
Deutsch zu hören. Danke, also. Also, Deutsch braucht ein bisschen Übung, ganz besonders, weil ich nicht normalerweise das so in Podcast-Format verwende. Das ist eigentlich meine Kindheitssprache. Und daher ist es so vielleicht mehr gewohnt, so als ich vielleicht mit meinen Freunden oder vielleicht mit meiner Mutter darüber rede. Ich bin in Wien aufgewachsen. Meine Eltern waren beide Musiker. Haben sich da in Österreich, in Wien, in die 60er getroffen. Also ich bin ein Kind von den 70er. Ich habe generell so, also damals in den 70er und 80er Jahre alt in Österreich aufgewachsen, also in Wien. Und weil beide meine Eltern Musiker waren, hatte ich auch Musik studiert. So typical sort of Asian Tiger Parenting Stil. Ne? Und habe dann im Musikkonservatorium studiert. Mhm. Und von dort aus, also ich war nicht besonders begabt in Musik, habe einfach hart gearbeitet dafür. Aber ich hatte dann damals einen Computer, es war ein Atari ST. Und für die Leute, die im deutschsprachigen Raum waren, war der Atari ST eigentlich der sort of Fachwirtschaft-Computer, der auch die billige Alternative war für so einen Mac oder sogar einen Apple II. Und die hatten so MIDI-Ports. Und ich hatte dann ganz am Anfang Software geschrieben, also so Self-Taught-Coder, die mir dann einfach aufgeholfen hatte mit das Komponieren. Und es war auch für natürlich für mich, weil damals war das Komponieren einfach Pen and Paper. Und ich hatte das dann durch einen Computer gemacht, dass es einfach für mich einfacher wurde. Es war nicht beeindruckend für meinen Lehrer. Man muss auch verstehen, dass damals in die 80er konnte man ja nicht mal ein Calculator, ein Taschenrechner verwenden. Also dann stell dir vor, wenn man das so mit dem Computer mit Musik aushilft. Also und heutzutage zum Beispiel mit AI hat man so ein ähnliches Gespräch. Das war, kann man das in der Klasse verwenden oder nicht? Aber ich hatte diese Software in einem Prä-Internet-Service, sie ist CompuServe, aufgeladen und wurde dann dadurch von Atari entdeckt. Und auch die Leute, die Community da, so ähnlich so wie Crypto-Communities, Early Days eigentlich, die hatten das appreciated und haben gesagt, oh, das ist tolle Software. Und hat mir damals auch also Geld geschickt, also nicht so mit PayPal oder sowas, sondern einfach so literally physical checks. Und das war dann US-Dollar. Und das hatte ich natürlich nicht einlösen, weil ich damals kein Bankkonto hatte, weil ich noch ein Kind war. Aber das war so die Erfahrung. Und ich hatte von dort aus dann halt einfach entdeckt, was so Online-Experiences, hatte viele so virtuelle Freunde, das war dann in die 80er. Und habe dann von dort aus so einen Job mit Atari bekommen. Und die haben mich dann später nach Amerika geschickt, um ein formelles Computer Science Studium zu haben, weil es gab in Österreich damals kein Computer Science Degree. Und habe dann während der Zeit, als ich in Amerika war, dann hat Amerika, es ist dann Atari untergegangen. Mhm. Als Firma zwei. Wir reden jetzt hier so Anfang 90er. Und das war so eigentlich wirklich der Anfang als Entrepreneur, wo ich dann einfach Firmen von dort aus gebaut hatte. Und es hat mich dann später nach Hongkong geschickt. Eine Series of Events und habe dann eigentlich in Hongkong eine der ersten ISPs gegründet. Das hieß Hongkong Online. Und von dort aus dann hatte ich so die Early Erfahrung, war dann eigentlich gleich vom Anfang von Web 1, Web 2, Web 3, also die ganze Early Internet Days habe ich dann erlebt und auch von dort aus so gebaut. Und natürlich eine Mogul kam viel später, aber ich hatte halt einfach Erfahrung durch Internet, Videospiele und natürlich auch so all diese Online-Geschichten da.
Also, was hast du, wenn ich fragen darf, für ein Instrument gespielt? Was war dein Lieblingsinstrument?
Ja, also, ich hatte drei Instrumente gespielt. Also, das ist Klavier, Flöte und Cello. Und das war einfach nur wegen Notwendigkeit. Es war nicht, dass ich da wirklich also drei Instrumente spielen wollte. Das war auch so irgendwie die Backup-Plan von meiner Mutter. Es war eigentlich, okay, als Soloist könnte ich dann Klavier spielen, aber wenn nicht, dann zumindest mit Cello oder Flöte könnte ich zumindest den Orchester spielen, notfalls. Das war so die Idee. Das ist natürlich, konnte man damals nicht wissen. Und es war auch diese Generation von Immigrants, die nicht wirklich je dachten, dass sie zurück nach China gehen, weil also der Hintergrund in China war ja die Cultural Revolution. Das war eine ziemlich schlechte Zeit. Und auch das war die Zeit, während ich bin in Österreich aufgewachsen, aber es war noch wo es noch ein Osteuropa gab, ne? Das ist auch Iron Curtain. Und meine Mutter hat auch eine Zeit lang in der komischen Oper gearbeitet, sowie auch in der Semperoper. Und das waren natürlich beide Plätze, die halt in Ostdeutschland waren damals. Und im Osten waren. Und ich habe sie dann halt besucht. Und das hat auch für mich schon so stark geprägt, als Eindruck von wirklich kommunistischen Ländern, weil das war total anders. Das könnte die jetzige Generation überhaupt nicht vorstellen. Das war so wirklich so wie 1984. Und natürlich, dann habe ich auch gewachsen natürlich also in Österreich und auch in Europa, in ein so sozialdemokratisches Land. Dann bin ich nach Amerika gegangen, das eigentlich sehr, sehr kapitalistisch ist. Und dann nach Hongkong, was natürlich überkapitalistisch. Also ich habe so irgendwie und die Vor- und Nachteile von alle diese Systeme gesehen. Und es hat mich auch irgendwie stark beeinflusst, wie ich so in Sachen Blockchain und Web3, wie ich das so die Zukunft auch sehe. Weil ich sehe das eigentlich als eine bessere Art von Kapitalismus, als was wir jetzt zum Beispiel haben. Aber es war einfach dieser Hintergrund, dass ohne, wenn ich das nicht erlebt hätte, glaube ich, würde ich ganz andere Vorstellungen haben, wie ich Weltvorstellungen haben. Also es ist alles, die ganze Vorgeschichte hat mich natürlich auch sehr beeinflusst.
Ja, glaube ich, glaube ich. Also es ist super, super spannend zu sehen, dass du quasi so diese verschiedenen kulturellen Einblicke auch hast und von daher auch ganz viele Systeme und ganz viele verschiedene Kulturen einfach kennst und somit auch siehst, okay, was ist wo gut, was ist wo schlecht, ja, und dir da so dein Best of all worlds sozusagen jetzt in der Idee, was kann man eigentlich anders machen, sozusagen zusammengebaut hast über die Zeit. So stelle ich es mir zumindest vor, ja. Mhm. Gab es denn für dich dann, oder vielleicht noch einen Schritt nach vorne, bevor ich da in das Thema gehe, wie siehst du so die Parallele zwischen den 90ern, 2000ern im Internet, also Web 1, Web 2, Web 2 war es ja dann da noch nicht, war eher noch Web 1, ja, und Krypto, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre. Siehst du da Parallelen dazu?
Viele, viele Parallelen. Ja? Und ich glaube, so wie eine Mocha aufgebaut wurde, also ist zwar irgendwie so das Modell von, es fühlt sich so irgendwie so Back to the Future an für mich.
Ja.
Weil die Early Internet Days sind eigentlich sehr, sehr ähnlich wie die Entwicklung von, was wir jetzt sehen in Web 3, was ja eigentlich eher also Richtung Blockchain und Krypto geht, aber mit vielleicht so ein bisschen Nuances. Wobei in Web 1 zum Beispiel, beide sind dezentralisiert. Also das ist Web 2, das nicht dezentralisiert ist, wegen die Plattform. Aber Web 1 sehr, sehr dezentralisiert. Wir alle hatten unsere eigenen Websites, unsere eigenen Foren. Es gab noch keine großen Firmen. Alle hatten wirklich Informationsaustausch. Und was eigentlich dezentralisiert war, war Information. Und jeder konnte Informationen teilen und auch Informationen mitverarbeiten. Und das war auch das Beginning von Open Source. Also das whole Open Source Coding und Sharing wirklich fing in sort of the early days of the Internet an, in die 90er. Also das war schon vorher angefangen, aber es war eigentlich in die 90er. Das war, ich kann mich erinnern, die ersten Operating Systems, wo wir gearbeitet haben, waren eigentlich nicht Linux, sondern NetBSD und FreeBSD. Und natürlich hatten wir auch auf IRIX gearbeitet mit SGI. Also das waren so die Early Days. Und dann nachher wurde Linux so irgendwie der Standard. Aber das war dann erst wirklich, fast 10 Jahre danach. Und ich kann mich auch erinnern, in die Ende 90er waren wir eigentlich eine der größten Linux-Users. Damals in der Zeit, wo eigentlich viele Plattformen, so Systeme wie von Sun Microsystems verwendet hatten, was eigentlich eher, wie gesagt, also obwohl die auch Unix-based waren, eigentlich mehr große Firmen und centralized Ecosystems waren als das Internet. Mhm. Und das Konzept von Open Source ist eigentlich so eine Art Barter Age of Internet. Also ich mache ein bisschen Code, ich teile das an dir und du versprichst mir halt einfach, also wirklich, das ist nicht verträglich, sondern einfach das Versprechen, dass ich dann das Code weiterverarbeite und was immer ich dazu bringe, teile ich mit dir auch. Also wirklich sehr, sehr sharing-mäßig. Ne? Ja. Und in einer Art und Weise ist Web3 genauso ähnlich, ist auch dezentralisiert, nur der große Unterschied ist, dass wir eigentlich das Value verteilen, weil es ja eigentlich etwas, das wir eigentlich wirklich besitzen. Und das ist dann das Konzept von Eigentumsrechte. Das heißt nicht, dass wenn man ein Eigentum hat, dass es unbedingt teuer sein müsste. Aber wenn ich ein Eigentum dafür, also wenn ich dafür was besitze, dann habe ich die Möglichkeit, es zu verkaufen oder verwerten und zumindest die Freiheiten, die dazu kommen, und eine Art fast digitales Kapitalismus zu erstellen. Und man sieht das auch in der Vorgeschichte, also Vorgeschichte ist nicht so lange her, aber vielleicht 300 Jahre her, mit Intellectual Property Rights. Das war ja nicht so lange her, dass wir eigentlich nicht Besitztum hatten von unserer Idee. Und der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel Autoren haben, und Musiker und Künstler und auch eigentlich Coders und eigentlich Firmen wie Google, Microsoft, Apple und so weiter, kommt eigentlich, weil wir Intellectual Property Rights haben, die wir beschützen können. Und das ist eigentlich auch eine virtuelle Idee. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher in Deutschland, aber in Amerika, sind die Hälfte von den Jobs alle Intellectual Property related. Man muss ja nur sehen, die 10 größten Firmen in der Welt, ob das jetzt Apple, Google, Microsoft, Facebook, das sind alle IP-Firmen. Das sind, und der Wert ist eigentlich alles virtuell zu sagen, aber kam von der Idee, dass wir eigentlich unsere Ideen beschützen können auf einem bestimmten Zeitrahmen. Und das ist eigentlich unseres Property. Und jetzt mit Web3 können wir das Gleiche machen, aber von nicht nur unsere Ideen, sondern auch die Objekte, die wir virtuell erstellen, wie zum Beispiel Eigentum und Spielesachen oder zum Beispiel unser Geld oder Sachen wie Bitcoin zum Beispiel. Ob das jetzt Wert hat oder nicht, ist fast secondary. Es ist eher zu tun, dass ich das besitze. Von dort an habe die Freiheit zu tun, was ich möchte. Und das ist ein Beispiel hier mit Bitcoin. Er hat es natürlich sehr wertvoll.
Aber es ist ja eigentlich ein Netzwerkwert. Das ist das Netzwerkwert von der Community. Wir alle vereinbaren uns, dass es einen Wert hat und wir glauben daran an das System und von dort her wird der Wert erstellt. Und das ist, wir haben die Freiheit dazu zu sagen, was wir dafür kaufen oder nicht verkaufen wollen oder dazu haben wollen. Und das ist eigentlich auch ein Teil von der Freiheit, was ja eigentlich vorher nicht möglich war, weil zum Beispiel Sachen wie Geld oder Gold normalerweise kontrolliert wird von großen Firmen oder Regierungen und so weiter und die dann uns sagen, was es wert sein sollte und wir von dort aus beeinflusst werden können. Also das ist halt der Unterschied. Wir haben dann mehr Community Freedom. Und das ist dann in dem Sinne sehr ähnlich. Und wir glauben, Web3 ist wirklich das bessere Internet. Und in einer Welt, die halt mehr kapitalistisch erstellt ist, ich würde sagen, Web1 ist vielleicht genauso dezentralisiert, aber mit viel mehr sozialistische Ideologie. Ja, also es geht nicht ums Geld, sondern es geht eher um Zusammentun. Aber weil wir halt in einer kapitalistischen Welt sind, brauchen wir ein System, wo wir das Wert auch verteilen können zwischen uns. Und das kommt dann nur halt mit Eigentumsrechte, in dem Fall digitale Eigentumsrechte. Und das ist nur möglich mit Web3, weil in ein dezentralisiertes Ökosystem, wo wir nicht also hörig sind auf eine große Firma, die unsere Daten besitzt, was ja eigentlich in Web2 der Fall ist. Also wir sind von dezentralisiert zu zentralisiert und dann wieder zu decentralized hingegangen im Sinne von Web2, Web2, Web3. Und auch der Grund, warum wir so stark investieren, weil wir glauben, dass das beste System ist, dass wir auch, also wir haben über 570 Portfoliofirmen jetzt in Web3. Und es ist irgendwie so, wie würde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen älter wäre oder mehr Geld hätte, damals in die Early Days of the Internet, was würde ich machen? Ich würde eigentlich eine Firma so aufbauen, wie wir Anuro gebaut hatten, in der gleichen Art und einfach wegen der Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben.
Ja. Ich finde es, du hast es eben gerade so einen Nebensatz gesagt, als sei es normal. 570 Beteiligungen ist ja Wahnsinn. Also was ihr aufgebaut habt, Jatz, ist wirklich amazing. Ja, also ihr habt da wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet für den gesamten Space. Ihr macht da viel, du machst viel Education, du gehst viel raus, sprichst auch mit sagen wir mal, Mainstream-Media, um das Thema weiter voranzutreiben. Deswegen, ich finde es absolut beeindruckend. Ja, ich finde es auch eine wahnsinnige unternehmerische Leistung. Man kann mal über so 1-2 Beteiligungen, die ihr habt, wenn mein Research soweit richtig ist. Ja, also Sandbox ist ja eine eurer Companies, aber ja. Ihr seid zum Beispiel auch, wenn ich das richtig gesehen hatte, schon sehr, sehr früh in Polygon investiert gewesen. Ja. Und ich könnte noch eine Reihe, Kraken ist ein Teil,
Kraken, mit investiert aber ist auch, seid. Also die größere Firmen, die man vielleicht kennt, ist so OpenSea, ja. Axie Infinity, OpenSea,
genau.
Immutable zum Beispiel, also eher in der NFT-Richtung. Aber wir sind auch in Sachen wie Virtual. Also wir sind also nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch AI, DeepN, also sehr aktiv.
Ja, also das sind ja, sagen wir mal, alles Investments gewesen, wo man sagen muss, wahnsinnige Entwicklung hingelegt, ja. Und die Frage wäre, wo darf ich mein Geld hinschicken? Damit ihr es mit investiert. Nein, Spaß. Aber Wahnsinn, also wirklich da guten Job gemacht. Und aber was war so für dich so der Punkt, zu sagen, okay, wie ist die Idee zu Animoca Brands dann entstanden und wann hast du für dich erkannt oder für euch im Team, ist es jetzt Web3 mehr als nur ein Hype und all das, was dahinter steht, bietet uns so viele Potenziale, weil nur von Luft und Liebe kann eine Firma auch nicht leben. Ja, also wir haben hier gemerkt, okay, wir haben eine coole Idee, wir möchten eine geile Brand, eine geile Company aufbauen und wie können wir das auch monetarisieren, ja, weil das ist ja immer die Hauptherausforderung, hinzubekommen.
Und wie macht man das sustainable? Man muss natürlich auch
einen Tweet
machen können, und wir sind ja auch eine Public Firma, also unsere Finanzen und so weiter sind alle veröffentlicht aus dem Grund, wegen unserer Teilhabe. Wir haben fast, ich glaube, 3000 Aktionäre, also schon so eine sehr, 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 eigentlich auch eine sehr dezentralisierte Firma auch. Unser Anfang hat eigentlich mit CryptoKitties angefangen in Sachen Blockchain. Wir waren ja vorher eine Videospielefirma und waren eigentlich auf der Börse in Australien. Und das ist auch der Grund, warum wir eine Public-Firma sind. Wir sind seitdem schon gelistet, einfach weil damals in 2019 und 2020 wollte die Exchange überhaupt nichts mit Krypto zu tun haben. Und wir hatten damals eine Wahl, also quit Crypto oder quit the Exchange. Okay, we quit the Exchange. Also das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, aber es war natürlich damals ziemlich schwierig. Aber wir haben mit CryptoKitties angefangen, das heißt also Ende 2017. Wir hatten ein Studio in Vancouver. Es hat eigentlich ein Office mit den Vorgängern von Dapper Labs geteilt. Aber das damals Axiom Zen hieß, und dann haben die Dapper Labs rausgebracht. Wir wurden natürlich auch Anteilhaber ganz am Anfang. Und der Anfang war einfach so, wow, das ist sehr interessant für uns als Videospielfirma. Weil NFTs, da kann die User eigentlich besitzen. Und was aber mich fasziniert hatte, war nicht das Konzept von, dass man also ja, sort of digitale Katzen hat und die man dann halt verkaufen könnte und vermehren könnte, ne? Sondern eher, dass das Supply und Demand von die Katzen, digitale Katzen in dem Sinne, eigentlich von den Users selber getragen wird. Also die können entscheiden, wie viele Katzen es gibt oder nicht. Und das ganze System eigentlich ist in der Kontrolle von den Users und nicht von dem Programm selber, was ja eigentlich total anders ist, von wie Spiele gebaut sind. Und von dort aus dachten wir, das ist eigentlich die Zukunft für Videospiele zuerst. Und dann haben wir auch damals sehr viel investiert, nicht nur Sandbox gekauft damals, sondern auch in Axie und OpenSea und alle diese First Generations of Blockchain und NFT-Firmen. Das war also zwischen 2008 und 2019. Und das waren auch damals sehr, sehr kleine Firmen, weil niemand hat darüber geredet. Also ich meine, wie die Leute sich vielleicht nicht mal erinnern, Ethereum war eigentlich vielleicht ein Teil vielleicht mal 80 oder 90 Dollar. Bitcoin ist auf $3,000 gesunken damals. Unser Investment in Sky Mavis, die Firma hinter Axie Infinity, die ganze Firma war $8 Millionen wert. Und wir waren der Lead Investor mit einem $800,000 Check. Also wirklich, also wir reden über sehr, 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 sehr kleine, so geringe Summen im Verhältnis von heutzutage. Das sind jetzt inzwischen Milliardengeschäfte alle. Aber danach, als Zeit verging, weil eigentlich also das Web3 Gaming oder Blockchain Gaming ist wirklich explodiert. Am Anfang wegen NBA Top Shots mit NFTs, aber dann auch DeFi Summer. Und wir hatten dann mehr und mehr verstanden, dass eigentlich durch Eigentumsrechte eigentlich wird alles sehr finanziell geprägt in dem System. Also Web3 ist eigentlich, macht eigentlich alles finanzierbar und bringt das Financial Ecosystem in alles hinein, ob man es möchte oder nicht. Und das ist etwas, das wir nicht vorher wirklich verstanden hatten. Und dadurch haben wir gesagt, okay, Moment, eigentlich die größere Sache ist ja eigentlich digitale Eigentumsrechte generell, also nicht nur spezifisch auf Videospiele, sondern auch in Sachen wie Tokens und die für uns die Wahrnehmung, dass eigentlich Tokens ein neuartiges Stil oder Art von Besitztum ist, das eigentlich das Network-Effekt teilt. Also wenn man jetzt ein Token hat wie Ethereum oder gar Bitcoin oder Solana oder was immer, eigentlich ist es nicht so eine typische Aktie oder eine Währung, sondern eigentlich ein Teil des Netzwerks. Also man nennt das oft in Krypto mit Community und so weiter. Aber eigentlich ist man ja ein Teil von einem Netzwerk. Und zum ersten Mal kann man das Netzwerk auch verwerten und eventuell auch entgelten. Also man kann von dort aus dann sehen, was es wert sein könnte. Ich meine, Doge ist ein gutes Beispiel. Es ist ein Meme-Coin, es wird seit langem herunter. Warum ist es wert? Was es wert ist? Natürlich, weil die Users das verteilen. Aber eigentlich Doge hat ja auch jetzt 1 Million Menschen von Community, die man dann ansprechen kann. Also es ist nicht nur eine Währung, es ist eigentlich ein Membership von einem Netzwerk. Und es verbreitet es auch. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie Stablecoins sind ja eigentlich als RWA eigentlich einfach nur, man könnte sagen, eine Währung, die halt digital dargestellt wird. Aber ja, wenn man das tokenisiert in Web3 durch Blockchain-Technologie, dann verbreitet das man eigentlich. Und wenn man das verbreitet, dann macht man einen größeren Netzwerkeffekt. Also eigentlich macht es die Verbreitung und die Möglichkeiten und auch vielleicht das Power von das System stärker. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum die jetzige amerikanische Regierung so stark Stablecoin pushen möchte, weil das ist eigentlich, wo von deren Richtung, ja, und ich glaube, das ist auch wahr, dass der US-Dollar mehr und mehr mehr Einfluss hat wegen Stablecoins als dann halt nicht. Ne? Und das ist halt also, was man dann jetzt hat mit dem Token, hat man dann eigentlich das Besitztum von einem Netzwerk oder einen Teil von den Effekt und die Value von dem Netzwerkeffekt. Und dadurch haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt der Fall ist, dann eigentlich geht es nicht um nur bestimmte Objekte, sondern über alles. Und natürlich die Demokratisierung von Access, von neue von neue Financial sort of Objects und Assets. Und für uns ging es dann nach mehrerer Forschung auch, dass wir die Rolle von Web3 ist eigentlich, dass wir alle mehr financially literate werden. Also das heißt, dass wir dann mehr über Geld verstehen oder Investment. Und dass das eigentlich unsere Zukunft ist. Wobei, ich meine, wir sind ja in einer kapitalistischen Welt jetzt, aber eigentlich sind die meisten Leute nicht kapitalistisch. Also die investieren zum Beispiel nicht. Also wenn man sieht, wie viele Leute eigentlich so zum Beispiel, wir reden jetzt nicht mal Krypto, sondern einfach Aktieninvestoren sind oder auf der Börse investieren. Das ist eigentlich ein sehr, sehr geringer Teil von also Investen, also ganz besonders in Europa, aber auch in Amerika, was ja eigentlich
auch nach Deutschland. Genau, schau nach Deutschland, wie konservativ Investoren in Deutschland sind, Aktien ist tatsächlich was in den letzten Jahren, glaube ich, schon durch sehr, sehr viele Köpfe gegangen ist. Viele setzen sich mit dem Thema auseinander. Ich glaube auch gerade vor allem wegen den Neobrokern, gerade auch die jüngere Community setzt sich damit sehr, sehr stark auseinander. Ich glaube, viele in der ganz jungen Community haben von der finanziellen Bildung her einen Schritt komplett übersprungen, und sind direkt in Krypto gegangen.
Richtig,
das ist total spannend zu sehen, wo ich schon fast wieder sage, hey, euch fehlt vielleicht so ein bisschen die Grundbildung in Finanzen generell, Ihr seid super tief in Krypto drinne und versteht oder nicht versteht es, aber ihr macht es und setzt euch damit auseinander, was erstmal gut ist, wie ich finde. Wenn es, sagen wir mal, mit einer gewissen Sicherheit gemacht wird. Also don't burn all your assets, verbrenn nicht komplett dein ganzes Sparbuch. Aber setz dich zumindest mit dem Thema auseinander, wie es funktioniert mit Spielgeld, weil praktisches Tun ist immer besser, als nur theoretisch zu hören und an der Seitenlinie zu stehen, finde ich zumindest immer. Und das ganze Thema Financial Education ist für mich ein ganz, ganz wichtiges. Ich bin gelernter Banker, habe mit 16 meine Bankausbildung gemacht und bin dann über Umwege im Crypto-Space auch 2019 gelandet. Und da habe ich halt so viel Scam und so viel Betrug gesehen, aber auch im klassischen Forex und klassischen Financial-Bereich ist es genau das Gleiche. Leute werden auch über den Tisch gezogen, wenn sie keine Ahnung davon haben. Und deswegen finde ich das total richtig, was du sagst. Die Leute, wir sind in einer total kapitalistischen Welt, aber die wenigsten kennen sich doch überhaupt richtig damit aus, wie investiere ich mein Geld, wie gehe ich mit Geld um. Und umso wichtiger ist es, die Leute auf dem Weg mitzunehmen. Und das ist eine schöne Eigenwerbung hier an der Stelle, weil das ist genau das, was wir probieren zu tun. Und das ist so auch so die Idee hinter Crypto-Nerds damals gewesen, zu sagen, hey, wir müssen doch den Leuten da draußen in einfach verständlicher Sprache erklären, was wir hier tun, damit die Leute es verstehen und vielleicht anfangen, damit zu testen, auszuprobieren, wie es funktioniert. Und dafür gehört auch grundsätzliche finanzielle Bildung für mich dazu, um sich dann auch mit Krypto besser auseinanderzusetzen.
Ja, das ist so mein Take auf absolut, Geld. Absolut. Und es geht auch so ein bisschen mit die Beziehung mit Geld, weil zum Beispiel in Asien ist man sehr gewohnt, über Geld zu reden. Und es ist auch der Grund, auch weil Asien war eigentlich nicht kapitalistisch wegen die Regierungen von vorher. Also zum Beispiel Südkorea ist ja eigentlich eine der größten, und so vom GDP her, also vielleicht 12. oder 13. größtes Land ist. Aber vor 30, 40 Jahren oder so war es eigentlich finanziell, ökonomisch kleiner als Nordkorea. Also, muss man sich vorstellen. Ne? Und wegen Kapitalismus und ein demokratisches System und so IP Rights und so weiter, wurde Korea, also Südkorea, ein wirklich so eine Powerhouse. Und wenn man jetzt sieht, zum Beispiel auch China, also vor 40 Jahren mit der Cultural Revolution und so weiter, war so ein Angriff an Eigentumsrechte und alle Kapitalismus. Und eigentlich, obwohl man sagt, China ist kommunistisch, eigentlich ist China viel, viel mehr kapitalistisch als vielleicht sogar Amerika, aber zumindest auf jeden Fall Europa, mit Commerce und Property Rights und so weiter. Und das heißt, die jetzige Generation hat wirklich ein sehr positives Relationship generell mit Geld und auch mit Eigentumsrecht und Kapitalismus, was ja nicht der Fall ist in Europa. Und ich bin in Wien aufgewachsen und man konnte ja eigentlich nicht mal über Geld reden, wirklich. Ne? Es war so irgendwie
Das ist jetzt teilweise immer noch so, dass die Leute, gerade so, sagen wir mal, meine Eltern, da ist es, wir saßen gestern, meine Eltern sind zu Besuch hier, witzigerweise gerade, und wir saßen gestern auf der Couch und haben Fernsehen geschaut und da gibt es so, was verdient Deutschland? So eine TV-Show, wo die Leute einfach drüber reden, total kontrovers, aber alle finden es spannend, was verdient denn jetzt der Arzt im Krankenhaus oder was verdient jemand am Supermarkt oder wo auch immer, weil so dieses Comparing oder dieses Vergleichen ist ja immer ein Thema, wo man sagt, okay, wo stehe ich denn vielleicht auch selber, um immer diesen Vergleich zu haben. Und finde ich spannend, dass es diesen TV-Show-Ansatz gibt, aber das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich für Deutschland. Ja, nein, muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Also vollkommen.
Ja, genau.
Aber eigentlich das Vergleichen tun wir ja die ganze Zeit als Menschen. Wenn man das jetzt nicht mit Geld macht, dann macht das mit anderen Sachen, wie zum Beispiel,
was
für eine Uhr ich habe oder was für Kleid ich habe, oder wo ich wohne, was für ein Auto habe ich. Also das sind eigentlich alle sort of types of comparison. Ne?
Ja, genau. Richtig. Total. Was denkst du denn oder was bedeutet denn ganz persönlich für dich digitaler Besitz? Also wie schätzt du das für dich ein? Was für eine Wichtigkeit hat das für dich?
Also für mich ist das unglaublich wichtig, weil digitale Besitztum im Sinne von Eigentumsrechte sind eigentlich die Sachen, wo wir am meisten Value kreieren. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel die größten Firmen der Welt, das sind eigentlich alle Firmen, die unsere digitale Werte besitzen eigentlich. Also man könnte sagen, ich habe jetzt 1 Million Followers auf Instagram, es gehört aber nicht mehr, sondern es gehört eigentlich die Plattform.
Facebook.
Und Meta, alle, Meta. Aber es ist das Gleiche so mit TikTok oder mit anderen Social Networks. Und so wie ich das sehe, ist, wir arbeiten kostenlos für die Plattformen. Für Attention.
Ja.
Und vielleicht kriegen wir ein bisschen Ruhm und vielleicht ein bisschen Fandom. Aber die Realität ist, die verdienen durch uns Informationen, kriegen Daten. Und dadurch können die Sachen wie AI bauen und Werbung machen an uns und andere User, weil die von uns verstehen, eigentlich, was wir wissen, die haben können, was wir eigentlich von uns eigentlich kommen. Und, und wir müssen dann auch dazu zahlen. Das ist das Verrückte, weil wir geben denen einen Wert und dann müssen wir durch Werbung
und top noch,
und noch top auf noch dazu zahlen. Also, zum Beispiel im Spielebereich, mit Online-Apps, also mit Apple, zahlen wir nicht nur 30% Revenue Share, also nur, weil wir auf die Plattform sein können, obwohl das ist in Amerika jetzt ein bisschen geändert mit die Epic Judgment. Aber wir zahlen auch, da zahlen Apple auch noch Geld für Werbung, um die Users hineinzubringen, obwohl eigentlich das unsere User sein sollten. Also geht knapp 50-60% von alles, was wir machen, einfach an Apple zum Beispiel. Oder Facebook oder Google, ist egal welche Firma. Also es ist wirklich so wie sort of Max Rent Extraction. Also wir leben hier in einer Welt, wo wir eigentlich einfach Miete bezahlen an alle die digitale Landlords. Und das ist genauso wie ein feudales System damals wie in Europa vor fast 1000 Jahren. Ne? Und ich sehe das, ich stelle mir das so vor, genauso ähnlich. Also wir müssen unser Land besitzen wie vor damals. Der einzige Grund, warum wir bestimmte Freiheiten haben und auch ein demokratisches System in Europa zum Beispiel oder auch in den meisten Plätzen auf der Welt, ist, weil wir eigentlich Eigentümer sind. Wir haben unsere Freiheit, diese Sachen zu besitzen. Und das ist etwas, das wir dann auch verwerten dürfen, aber auch beschützen dürfen. Und das kommt von Eigentumsrechte. Nur der Unterschied ist, das ist nicht physisches Land, es ist virtuelles Land sozusagen. Also ob das jetzt in Objekte von wie Bitcoin sind oder vielleicht NFTs oder Spielobjekte, das ist halt vielleicht eher secondary, sondern eher, wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu besitzen. Und es ist auch dann, wo wir eigentlich wirklich virtual sort of nations sind. Und man sieht das jetzt auch, weil wir sind ja zum Beispiel, man kann zum Beispiel Deutscher sein, aber man kann auch ein Member von die Bitcoin-Community sein oder Ethereum oder Sandbox oder Mookaverse. Also wir sind ja nicht nur so nur von einem Land sozusagen. Wir haben ja verschiedene Communities. Das ist ja mit
Online-Zugehörigkeiten. Ja,
Zugehörigkeiten sind einfach viel größer. Ja. Und damals nannte man sowas Third Culture Kids. Also damals sind am Anfang so, du bist das so wie zum Beispiel Leute, die vielleicht nicht in dem Land so zugehörig waren, weil die vielleicht ein bisschen Erfahrungen haben, wo die Eltern von aus sind oder vielleicht Immigranten und so weiter. Und jetzt sind wir alle eigentlich eine Art von Third Culture Kids. Nur sind wir halt Third Culture Digital Kids. Also wir sind dann verbunden mit Leuten von überall auf der Welt da. Und wie können wir das dann eigentlich besitzen? Das geht dann halt mit Eigentumsrecht. Und der wichtige Punkt ist, dass wir dann eigentlich durch so eine Art Stakeholder Capitalism alle dann werden beteiligt an das gleiche Projekt. Und wir sind dann alle, also Interessensgruppe, die dann zusammenkommen und dann ein Besitztum haben. Und das ist das Wichtige hier, dass wir jetzt sagen, okay, also zum Beispiel mit L1, L2s, weil wir zum Beispiel, wie viel Freundschaften oder wie viele Community-Aufbau kann man haben, einfach weil du Bitcoin hast und ich Bitcoin habe. Da haben wir schon eine Verbindung. Also ich sage, oh, okay, du bist ein Bitcoiner. Ist eigentlich nicht so anders, wie man sagt, okay, wir sind alle aus Deutschland oder wir sind alle aus Österreich. Das ist so ein Anfang davon. Ne? Und von dort aus, dann bringt man das Netzwerk aus und man ist halt beteiligt und Eigentümer davon. Und das ist nicht so anders, wie wenn ich jetzt sage, ich bin besitze Land, zum Beispiel in mein Dorf oder in meine Stadt. Und von dort aus, dann habe ich auch ein größeres Interesse. Und auch wichtig, dass ich ein Interesse habe, das zu beschützen und das zu bewerten, wie eine Art fast, weiß ich, digitaler Nationalismus oder Patriotismus, also im guten Sinne. Ne? Und man braucht das halt. Und ich glaube, das ist dann sehr wichtig, weil die Firmen machen also Billionen Dollar im Jahr an unsere Daten. Und die Users verdienen überhaupt nichts darum. Die wissen einfach nicht mal, was da hinten passiert. Und für mich sehe ich das auch eine Lösung von, wir sind ja jetzt in einer Welt, wo es eigentlich das Gini-Koeffizient ist eigentlich schlimmer geworden. Also die reichen Leute werden reicher und die Mittelklasse geht weg. Und eigentlich die Leute, die weniger Geld haben, haben immer, immer weniger Geld. Und auch, weil die das nicht verstehen, auch keine Möglichkeit haben, sich zu beteiligen an diesem neuen finanziellen Instrument. Also es gibt ja diese Gesetze, wo wenn ich zum Beispiel in was investieren möchte, aber ich habe jetzt nicht also genügend Kapital dafür, also ich bin nicht ein High-Net-Worth-Individual, da kann ich einfach nicht mitmachen. Und das ist eigentlich, man exkludiert die Leute von diesen Opportunities, angeblich für das Risiko. Aber das Problem ist natürlich, dass man da auch nicht mitbeteiligen kann. Und das ist auch der Grund, warum so viele junge Leute, also ganz besonders in Asien, in Krypto direkt hineinsteigen, weil es hat nicht diese gleichen Beschränkungen und hat denen eigentlich Möglichkeiten dazu gebracht. Also man muss auch wissen, dass also Krypto ist ja eine neue Wealth-Gruppe. Das sind nicht die Leute, die vorher Geld hatten und dann hineinvestiert haben. Das ist eine totale neue sort of Wealth-Gruppe, die dann von dort rausgebaut hat. Also in Südkorea zum Beispiel, ich glaube, die Statistik ist, dass vielleicht 60% oder gar 70% von alle Leute unter 30 Jahren exklusiv Krypto besitzen.
Spannend. Also gerade auch das Thema Besitz, wenn ich das Beispiel aufbringe, ich bin damals 2019, habe ich meine Gruppe aufgebaut, heißt auch Crypto Nerds, ist eine Facebook-Gruppe. Ich habe damals halt den Exchange den Austausch mit den Leuten gesucht, die im gleichen Gebiet unterwegs sind wie ich, und ich war da auch ganz am Anfang, und dann hat man sich dort quasi immer in der Gruppe ausgetauscht. Jetzt sind wir heute über 49.000 Leute dort, in hauptsächlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, das ist ja auch eine Art Risk für mich, ja, also es ist ein Risiko für mich, weil wenn morgen Facebook sagt, hey, Krypto mögen wir nicht mehr, ja, und wir schließen das Thema aus, ja, dann ist die Gruppe weg, ja, oder es gibt irgendwelche Verstöße in der Gruppe, paar Strikes, und schon ist die Gruppe gesperrt und ich komme nicht mehr ran, ja, das heißt, meine 50.000 Community-Mitglieder sind auf einmal für mich nicht mehr erreichbar. Mhm. Und das ist auch was, wo ich mir gerade überlege, okay, wie kann man das denn anders gestalten, ja, dass man wieder den Zugriff da drauf hat, ja. Und gibt es da aus deiner Sicht einen Rat, den du mir geben würdest da an der Stelle, wie man das machen könnte?
Also ich glaube, mit Tokens ist es eine gute Art, wo man zum Beispiel, auch wenn man eine Plattform wie zum Beispiel Discord oder X oder Meta verwendet für Kommunikation, durch Tokenization kann man eigentlich den Zugriff an dessen Kunden haben und dessen Community. Und das ist eigentlich, was mit Bitcoin oder mit Ethereum oder solche Ökosysteme der Fall ist. Also, weil ich weiß, wer du bist, und ich kann dich trotzdem erreichen in einer Art und Weise. Und ich glaube, das ist, weil es dezentralisiert ist, kann das dir niemand wegnehmen. Und ich kann auch andere Leute ansprechen dafür. Das heißt dann, durch ein System, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ist nicht, weil ich die Kunden erreichen kann, aber weil ich jetzt die Möglichkeit habe, die Kunden oder meine Users die ganze Zeit direkt zu erreichen, dann ändert das die Beziehung zwischen die Plattform und dir. Weil im Moment, weil ich zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe habe oder eine Instagram-Page habe und alle meine Follower sind nur dort in Instagram, dann eigentlich bin ich, wie heißt das jetzt, also muss ich mich auf die Plattform verlassen. Und wenn die Plattform sich da, also die Regel ändert, you're screwed. Das ist einfach keine Wahl. Ne? Aber wenn die Plattform weiß, dass du eine andere Option hättest, dann würden sie sich anders benehmen. Weil dann würden sie auch wissen, dass auch wenn du den Kunden verlierst, dann kann er woanders gehen. Also dann muss er halt ein Commercial sein und praktisch sein, weil das können dann alle machen. Der andere Unterschied ist auch, weil ich direkte Zugriff zu meinen Kunden habe, kann ich meine Kunden mit mir nehmen zu einer anderen Plattform. Und dann kommt dieses Competitive Environment, wo ich jetzt sage, okay, wenn du mich nicht möchtest, kann ich woanders gehen. Wobei ich eigentlich im jetzigen System eigentlich nicht die Wahl hätte. Also Tokenization ist eine Art und Weise, wo ich das zumindest beschützen kann und dann von dort aus was hinauf weiter aufbauen kann. Ja, könnte. Also das ist halt der Unterschied, wenn das dein Eigentum ist oder ob das eigentlich das Eigentum ist von jemand anderem. Und in dem Fall sind die meisten Leute, die auf TikTok oder auf Instagram sind,
die sind eigentlich alle nur hörig auf die Plattform. Und am Ende, wenn die das direkt, also mit Apple zum Beispiel, haben die gesagt, ja, wir mögen Krypto nicht, aber wir mögen NFTs nicht. Und dann eigentlich haben die alle diese Apps verbannt. Und natürlich konnte man auch Krypto nicht verwenden, außer durch diesen Rechtsstreit mit Epic. Aber das ist eigentlich erst vor kurzem. Ne? Also und das Gleiche auch mit Werbung. Also für eine lange Zeit her, ich glaube jetzt vielleicht auch immer, wenn man eine Werbung machen möchte für eine Kryptofirma oder Blockchain, eine Spielfirma, nicht, dass man jetzt einen Token verkaufen möchte, das war einfach nicht erlaubt. Aber wer hat diese Regel gemacht? Einfach jemand, der Krypto nicht mochte. Das hat nichts zu tun mit einer eigentlichen Judgment. Ne?
Um auf das Thema gleich Personen, die Krypto nicht mögen, würde ich sagen, das stelle ich nochmal kurz zurück, weil da habe ich gleich nochmal etwas zu. Geht es dann so ein Stück weit um das Thema Amerika. Aber bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, ihr seid ja sehr stark, kommt ihr sehr stark aus dem Gaming-Background. Und warum glaubst du, dass gerade Gaming so der Schlüssel zur Massenadaption von Krypto ist? Wie siehst du den Part im Wachstum, weiteren Wachstum von Krypto aus deiner Sicht?
Also generell ist es ja nicht nur Gaming, aber Gaming ist eigentlich, wo wir die meiste On-Chain-Activity haben. Und für uns, für ein wirklich dezentralisiertes Internet, geht es ja eigentlich über die On-Chain-Aktivität und nicht die Exchange-Aktivität. Also wir sind im Moment so, dass es vielleicht 50, 60 Millionen Menschen gibt, die also On-Chain, wirklich aktiv On-Chain sind. Und davon ist ungefähr 20% eigentlich im Spielbereich. Was eigentlich von Single-User-Perspektive die größte Anzahl von Menschen sind. Aber wenn man sagt, jetzt, wie viele von diesen Leuten besitzen Krypto im Vergleich auf die Welt, also vielleicht haben 4 oder 500 Millionen Leute, die Krypto besitzen. Und die besitzen das meistens in Centralized Exchanges, so wie Coinbase, Binance, OKX, Bybit und so weiter.
Ja.
Und für diese Users verwenden die das ja nicht in die Produkte, sondern generell traden die das und spekulieren die damit, weil es ist hier eine Exchange. Und, und das ist auch der Grund, warum Tokens mehr ein spekulatives Element haben als zum Beispiel NFTs. Weil NFTs kannst du eigentlich nur on-chain machen. Wobei Tokens generell in Centralized Exchanges wird ja da viel gehandelt und mehr diese sort of Trading Volatility. Ne? Also, aber was heißt das für Spiele? Also, die meisten Users sind jung, die in Krypto das verstehen, hineinkommen wollen. Und die haben auch generell so ein Verständnis dafür, dass Digital Time und digitale Sachen eigentlich einen Wert haben. Auch wenn man nicht versteht, die Philosophie von Eigentumsrechte, was das alles bedeutet. Also intrinsically sagt man, okay, aber dieses Schwert gehört mir, oder? Und die Währung, die ich habe in diesem Spiel, sollte eigentlich meins sein. Also das klingt eigentlich irgendwie logisch und verständnisvoll. Und das ist dann einfacher, ein Gamer dann zu Krypto zu konvertieren. Also es geht eher um what's the lowest hanging fruit. Aber was wir erfahren hatten, natürlich ist, dass in Asien ging das sehr gut. Aber halt in Europa eher weniger. Und das hat eher, wie gesagt, zu tun mit dem Verständnis und mit Beziehung und mit Geld und auch Kapitalismus. Wobei in Asien ist es okay, ich kann das die Währung, für die ich verdient hatte oder gearbeitet hatte, eigentlich das verkaufen, wenn ich es möchte. Und das ist cool. Wobei eigentlich für viele Leute in Europa, also nicht die Mehrheit, aber für viele Leute, war das eigentlich gefährlich. Das war irgendwie so, Moment, dass da jetzt Geld im Spiel hineinkommt, das mag ich nicht. Das klingt irgendwie falsch. Und das war so ähnlich wie damals in the early days of sort of Freemium, also das Free-to-Play-Konzept. Das war eigentlich erst vor 50 Jahren populär geworden, eigentlich durch Asien zuerst, wo man das Spiel sozusagen kostenlos spielen konnte. Aber dann eigentlich, wenn man willig ist zu zahlen, dann kann man eine bessere Erfahrung haben oder mehr Options. Und das war eigentlich für die Gamers am Anfang auch etwas, was die nicht wollten. Aber inzwischen ist es das beste Businessmodell. Und dann nach dieses Businessmodell wurde dann weiter an andere Produktrichtungen gegangen, wie zum Beispiel Spotify, Musik oder Subscriptions, nicht nur im Spielbereich. Aber es hat eigentlich mit dem Spielbereich angefangen.
Ja. Was ich damals nicht verstanden habe, als das ganze Metaverse-Thema aufgekommen ist, und ich muss sagen, ich bin gar nicht so tief drinne, um ehrlich zu sein, aber was ich nicht verstanden habe, und das habe ich schon damals gesehen, dass das keinen Sinn ergibt, dass jetzt jeder auf einmal anfängt, seine eigene kleine Plattform zu bauen, klein in Anführungsstrichen, sein eigenes Metaversum zu bauen. Und wenn ich jetzt ein Spiel spiele, gewisse oder auch die Metaverses sozusagen wechsle, meine Assets nicht von A nach B mitnehmen kann. Ja, solche Sachen. So, also ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ja für ein offenes Metaverse, ja, was bedeutet das für dich? Wie sieht das aus? Was hat das für einen Vorteil für die Nutzer?
Ja, also erstmal, das offene Metaverse für uns ist so irgendwie Open Source, aber halt eher in deine Objekte, die du besitzt. Also man sieht das zum Beispiel mit das Konzept von Interoperability. Und Interoperability heißt nicht, dass ich jetzt mein Spieleobjekt unbedingt in ein anderes Spiel verwenden könnte. Man kann, aber das ist einfach the permissionless nature. Erlaubt dir, dass du das Objekt in ein anderes Spiel verwenden könntest, wenn du das gerne möchtest. Also wäre zum Beispiel Fortnite Skins NFTs, dann könnte eine andere Firma sagen, hey, ich integriere diese Objekte in mein Spiel, brauche ich Erlaubnisfragen von Epic, ich mache das einfach. Und die Users können dann zu mir kommen und ein neues Spiel versuchen, das mit dessen eigene Eigentum, also digitale Eigentum, also Properties mitbringen. Und es geht jetzt nicht nur, dass zum Beispiel ein digitales Auto in einem Spiel auch ein Auto ist in einem anderen Spiel, sondern ich weiß einfach, dass du ein Auto hast und ich gebe dir vielleicht Punkte dafür oder ich ändere das zu einem Pferd. Also es ist whatever. Und man sieht das zum Beispiel in Web3 mit Tokens durch Liquidity Interoperability. Also ich kann mein Bitcoin oder Ethereum nach Solana schicken oder nach Aptos oder nach Polygon oder was immer. Also ich kann das überall hinschicken, in ein anderes System, weil es interoperable ist. Also es geht, wir sagen offenes Metaversum, geht es eher um die Interoperability und die Freiheit, das hinzubringen und auch, dass man dann ein größeres Netzwerk bauen kann. Was nicht gut funktioniert, ist, wenn man ein altes Problem in sagen wir, klassische Spiele und Metaverse, die halt nicht offen sind, hat man nur das eigene Netzwerk, das man eigentlich verbreiten kann. Und das Wert von der Gemeinschaft, ja, durch Tokenization, kommt ja von deiner Community. Wenn du also nur 10 Leute hast, dann hast du eine sehr kleine Community und der Wert ist vielleicht nicht so viel. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt den Blockchain baue, dann habe ich die Möglichkeit, alle anzusprechen und von dort aus ein größeres Netzwerk zu bauen, das halt einen größeren Wert machen könnte, weil die Community größer ist und auch mehr Power hat. Also darum geht es. Und natürlich dann habe ich auch die Freiheit, meine Sachen zu nehmen, wo ich möchte. Und das ist dann mehr, gibt es mehr Konkurrenz und mehr konkurrenzfähig. Ich kann sagen, okay, zum Beispiel, ich habe jetzt so ein Board Ape und ich könnte, also Yuga kann ja selber ein Spiel erstellen, aber eine andere Firma kann sagen, ich mache ein Spiel, das vielleicht besser ist für euch und du kannst das dann mitbringen und ich kann dann die Usergruppe, die Board Apes hat, dann zu mir bringen und das ist dann halt ein Whale und ich kann von dann eine bessere Erfahrung machen und das ist eigentlich eine billigere und bessere Version für Customer Acquisition, was wir jetzt haben und auch besser für den User. Und das machen wir ja mit Sachen wie Airdrops zum Beispiel. Ah, du bist in Ethereum für 3 Jahre und kriegst einen Airdrop. Du hast ein Pudgy Penguin oder ein Merkoverse NFT, ich gebe dir ein kostenloses Airdrop. Eigentlich möchte ich dich einfach in mein Ökosystem hineinlocken und ich gebe dir irgendwo so ein Incentive dafür. Und ich kann das jetzt wahrnehmen und wissen, dass du es eigentlich besitzt. In der klassischen Welt möchte man ja gerne zum Beispiel Werbung machen an die eigentlichen Users. Zum Beispiel, wenn jemand, also was weiß ich, ein BMW hat, ich möchte gerne alle Leute, die eigentlich ein BMW jetzt besitzen, gerne ansprechen. Aber wie weiß ich das? Ja, also und mit Blockchain kann ich das zum Beispiel darstellen und dann wirklich nur die Leute ansprechen, die ein BMW oder Mercedes oder was immer haben.
Wie siehst du denn den aktuellen Status quo, wenn es gerade um das Thema Metaverse und NFTs geht? Also ich, für mein Empfinden, wir hatten ja mal einen wahnsinnigen Hype, gerade wenn wir uns auch das Ganze einfach nur Hype betrachten mit Preisen, gerade auch von NFTs, und von verschiedenen Collections. Das hat sich unheimlich abgekühlt, das ist meine aktuelle Wahrnehmung. Wo siehst du so den nächsten Schritt für das Topic NFTs? Also, was ist so der nächste große Schritt für die?
Also, erstmal, NFTs are not dead. Also, NFTs, der monatliche Handel, ist so knapp halbe Milliarde Dollar im Monat. Also wir reden jetzt nicht, das ist schon etwas, ne? Es ist nur halt, the Hype Cycle is gone. Also im Sinne von, die Leute reden nicht mehr darüber wie vorher. Aber das ist eigentlich besser, weil das sind die Leute, die jetzt darin handeln und das verwenden. Da gibt es eigentlich wirklich Utility und wirkliches Wachstum dazu. Also es ist so ähnlich wie andere Sachen auch. Es gibt einen Hype und danach für die Leute, die sie verstehen, sagen, it's not there anymore, aber in der Realität eigentlich wächst das noch eigentlich. Also wir reden über einen Markt, der überhaupt nicht existiert hatte vorher. Also so ein Nebenpunkt ist, eigentlich NFTs sind wichtig für Ethereums Growth. Also wenn NFTs populär waren auf Ethereum,
dann eigentlich ist der Preis von Ethereum auch gestiegen, weil die Utility von Ethereum auch gewachsen hat. Das ist jetzt mit Solana und Memecoins so ähnlich. Der Teil ist ein Grund, warum NFTs nicht so gehypt sind, ist, weil Memecoins jetzt im Markt sind. Und eigentlich Memecoins und NFTs haben sehr viele ähnliche Properties. Also nicht von der non-fungible Qualität, sondern eher von der Community und kulturelle Qualität. Und da gibt es so ein bisschen Konkurrenz. Aber am Ende sind NFTs bessere Status- und kulturelle Symbole als Memecoins, wo Memecoins eher mehr ökonomische und Community-Darstellungen sind, weil man einfach mehr Users drin haben kann. Und man sieht das jetzt auch zum Beispiel, wo am Anfang haben NFT-Kollektionen eigentlich dessen eigene Memecoins gelauncht. Ja? So wie mit Pudgy Penguins oder mit Bored Apes oder sogar mit Mochaverse. Ne? Aber jetzt sieht man jetzt, wie Memecoin-Kollektionen dessen eigene NFTs-Collections aufbauen, weil die wollen auch dessen eigene Users darstellen können, wer ist der Top-User oder wer hat mehr Einfluss und so weiter. Also es ist eigentlich one and the same thing. Nur halt, also wird das so rekategorisiert. Und ich sehe das auch so ähnlich wie wir vorher über digitale Musik geredet haben, als MP3s, die es doch erinnern. Und jetzt reden wir nicht mal über MP3s als Format, wir reden einfach über Musik. Und ich sehe das so ähnlich mit NFTs. Also wir sind jetzt doch im Bereich, wo wir reden über also NFTs, so wie als ob das als Technologie. Aber danach reden wir einfach über so digitale Objekte. Und das Wort NFT ist ja nicht mal so wichtig, sondern einfach, ich besitze das, weil es selbstverständlich ist. Also im Moment ist NFT noch so ein Ding, weil es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man Objekte wie NFTs haben kann oder haben sollte.
Das ganze Thema Memecoins, du hattest es eben gerade schon von dir aus selbst angesprochen, das spaltet ja die Krypto-Community total. Und was ich so rausgelesen hatte, ist, dass du darin ein massives Potenzial siehst, ja, als Community-getriebene Krypto-Assets sozusagen. Kannst du das vielleicht nochmal verdeutlichen, worin du dort das oder was du daran am spannendsten findest?
Ja, also erstmal, es geht nicht nur um Memecoins, sondern es geht um Tokens generell. Und ich sehe Tokens als eine Art von Information Delivery über hohes Attention. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, was das Internet wirklich ermöglicht hatte, ist diese neue Art von Ökonomie. Und diese Economy ist die Attention Economy. Und wie kann ich diese Attention Economy verwerten oder verstehen, was das wert ist? Also in traditionelle Märkte hat man Stock Market oder hat man Commodities Market. Und von dort aus kann ich dann erstellen, was auf der Welt passiert mit Informationen. Zum Beispiel, wenn Ölpreis nach oben oder unten geht, dann habe ich ein Verständnis von, was passiert mit Regierungen oder was weiß ich, mit Weltpolitik. Aber wenn eine Aktie wie AI-Aktien nach oben gehen, oder dann kann ich verstehen, vielleicht ist AI hot oder nicht. Der Markt mit Preise gibt uns Informationen über die Welt. Also it's an information delivery. Und von dort aus können wir dann verstehen, wo wir investieren sollten, was wir machen sollten. Also Preise sind eigentlich eine der sort of best ways to get true information, weil man hat etwas at stake. Es geht ja nicht nur um jemand, der was sagt, sondern we're putting something at risk.
Das ist Information.
Wo fließt das Geld hin? Ist eine Art von Wissen. Und das sieht man jetzt zum Beispiel mit Polymarket. Ich meine, Polymarket hat sehr, sehr viele Sachen wahrgesagt. Und das ging nicht um jemand, der sagt, hey, das geht hier oder da, sondern die Community und der Welt hat dessen eigenes Wissen hineingebracht und dessen eigenes Kapital hineingebracht. Und, und davon gibt es ein Risiko. Und das ist, ich glaube, der wichtige Punkt. Something worth
follow
at
the
stake.
Money, ne?
Ja, genau. Aber something worth at stake. Ne? Also, und das ist wichtig, dass es dezentralisiert ist, weil dann ist es nicht so beeinflussbar. Weil wenn zum Beispiel jemand all das Geld hineingibt und dann ist es eigentlich kontrolliert. Aber wenn es dezentralisiert ist, dann ist es mehr demokratisch. Dann kann man von dort wissen, was eigentlich wirklich das interessant ist für Leute oder was die denken. Where is the attention? And where should I focus my attention? Also was heißt das mit Tokens? Tokens ist so wie eine Art Open Poly Market. Also was die Preise in Tokens sagt uns ein bisschen von, wo die Welt ist und wo unsere Attention sein sollte. Und der Grund, warum Spiele-Firmen zum Beispiel nicht, also Gaming-Tokens nicht so erfolgreich waren, obwohl die so ungefähr 20 Milliarden Dollar, also Marktwert jetzt haben, aber trotzdem kleiner als AI-Tokens beispielsweise. Der Grund, warum diese Tokens weniger Wert haben im Vergleich, ist, weil der generelle Investment-Sentiment für Gaming eigentlich niedriger ist, generell. Also nicht nur in Web3, sondern überhaupt. Eigentlich Web3 sind die gewachsen. Es ist nur Gaming als Thema nach Post-Covid ist eigentlich gesunken. Das wird sich natürlich, wir glauben, sich ändern in den nächsten 6 bis 12 Monaten wegen Nintendo Switch, Mario Kart, GTA 6 und so weiter. Aber das Makrosentiment für Gaming war schwach. Und das ist der Grund, warum Tokens schwach sind. Und das ist auch eine Information Delivery für uns. Man sieht, was für Sentiment die Leute haben über Gaming generally. Aber auch aus gutem Grund, weil die Spielefirmen in Web 2, auch also nicht in Web 3, generell nicht sehr viel Erfolg hatten, weil die auch nicht mehr dafür, der Umsatz ist ungefähr gleich, ist nicht gewachsen, User Growth has been somewhat slow, und das ist der, und man sieht das auch in die Aktien von eigentlichen Gaming Stocks und natürlich auch in Gaming Tokens. Und das ist halt der wichtige Punkt. Und von dort aus kann man dann diese neue Communities erstellen, die man dann vorher nicht messen konnte, die man jetzt machen könnte. Also, meine Story mit meinen Kindern ist, ich hatte letztes Jahr über Chill Guy geredet. Und meine Kinder waren irgendwie so, Chill Guy, how do you know that? Also ich bin so ein bisschen momentan ein bisschen cool geworden, vielleicht so ja. 5 Sekunden. Aber warum? Ja. Wegen dem Token. Nicht weil ich das jetzt auf TikTok gesehen hatte, weil ich ja nicht auf TikTok bin.
Ja, genau. Ja, es ist witzig. Es hat sich ja dann auch total popkulturell durchgezogen mit Chill Guy, dass so sogar Fußballer genauso gejubelt haben. Und es war dann auf einmal Broad Mass. Ne? Also das ist total spannend. Gebe ich dir recht.
Und dann nochmal eine andere Sache. Wenn es dann tokenisiert wird, dann kommt eine neue Gruppe dazu, die vorher nie das gesehen hätte.
Total.
Zum Beispiel mit Gaming-Tokens. Die Leute, die das Spiel spielen und die Leute, die die Gaming-Tokens kaufen, sind nicht unbedingt die gleichen Leute. Ja, in vielen Fällen sind die anders. Aber die Leute, die die Tokens kaufen, sind dann auch die Leute, die über dein Spiel reden. Die machen Werbung dafür. Die machen Promotions. Und vielleicht schauen die Videos an von dem Spiel, aber die spielen das Spiel nicht selber. Aber die sind trotzdem beteiligt. Und darum geht's ja. Mit dem Token kannst du die Beteiligung vergrößern und daher das Netzwerk und das Netzwerkeffekt auch vergrößern und verbessern.
Wir haben eben über Leute gesprochen, die Krypto mögen und Leute gesprochen, die eventuell Krypto nicht mögen. Um auf das Thema nochmal zurückzukommen, in Amerika hat sich sehr, sehr viel getan, seitdem der neue Präsident, obwohl so neu ist er ja gar nicht mehr, aber man kann, glaube ich, noch davon sprechen, der neue Präsident an der Macht ist. Du hattest gesagt, ihr wurdet, weil die australische Börse Krypto nicht so mochte, wurdet ihr delistet. Habt das auch ganz bewusst an der Stelle gemacht. Und jetzt habe ich tatsächlich in meinem Research vorher gesehen, dass ihr so ein Stück weit liebäugelt mit einem potenziellen neuen Börsengang. Was bedeutet das für euch und was erhofft ihr euch dadurch? Weil ich meine, grundsätzlich seid ihr als Company, du sagtest, ihr seid transparent aufgestellt, man kann sich die Zahlen anschauen. Was ist so euer Big Bad auf dem Thema mit einem potenziellen Börsengang eventuell in den Staaten, wenn es denn so kommt?
Also es muss nicht über die Staaten sein. Also das war, ich weiß, der Financial Times hat einen Artikel über uns geschrieben und dann das ist dann so ein bisschen verbreitet, was interessant ist. Also wir haben eigentlich nicht über einen amerikanischen Börsengang spezifisch geredet, sondern einfach über, dass wir gerne auf die Börse zurückkommen möchten. Irgendwo auf der Welt. Und dann natürlich von der Frage, wäre Amerika eine Option? Sage ich, natürlich ist es eine Option. Und dann auf einmal wurde es der Headline. Also so typisch sort of medienmäßig.
Media.
Aber im Zug auf Börsengang, also wir sind ja eigentlich eine interessante Firma, weil wir umsatzmäßig sind wir so bei über 300 Millionen Dollar mit fast 100 Millionen EBITDA und mit ungefähr 4 Milliarden Dollar von Assets von On- und Off-Balance-Sheets. Also wir sind eigentlich eine der größeren Firmen im Bereich. Und zumindest in unserem Bereich, wir sind ja kein Exchange, kein Custody Provider, kein Bitcoin-Miner und kein Bitcoin-Hodler. Also wir sind wirklich eine andere Kategorie von Firma. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch dem Markt sagen können, dass es gibt eigentlich andere Firmen im Krypto-Bereich, die nicht solche Firmen sind, die eigentlich auch wachsen können. Und es gibt ein Modell dafür. Wie ich das so sehe, ist, wenn man auf den Börsengang hat, kriegt man dann Zugriff, ganz besonders in der Art Institutional Era of Crypto, was wir so sehen, auf nicht nur neue Investoren, aber man kann die auch beeinflussen in Richtung Krypto. Also wie viele Leute zum Beispiel haben ein Bitcoin-ETF oder MicroStrategy gekauft und dann sagen, hey, ich muss mal ein bisschen lernen über den Feld und was da interessant ist. Aber das hat sich mit Bitcoin angefangen. Aber der Markt ist ja eigentlich mehr als nur Bitcoin. Und ich sehe uns da irgendwie so als Symbol für die alle andere Tokens, die nicht nur Bitcoin sind. Also wir haben natürlich Bitcoin in unserem Balance Sheet, aber das ist nicht der Grund, warum man dann in Animoca investieren würde. Man investiert in Animoca, weil wir in alle andere Tokens sind, was ja eigentlich 40% von dem ganzen Kryptomarkt ist. Und es ist eine Art Education und ist auch ein Part von der Institutional Growth, die wir sehen. Also es ist, glaube ich, nicht möglich, eine sehr, sehr große Firma zu sein in Krypto, wenn man nicht eigentlich auf der Börse ist. Das ist anders, wenn man ein L1, L2 ist, weil dann bist du eine Plattform. Also da musst du nicht auf die Börse gehen, weil das ist ja Infrastruktur. Aber für Firmen wie uns, als Investor in dem Bereich und Builder, glaube ich, macht das schon sehr viel Sinn. Und wir sind auch für uns nicht nur eine Firma mit sort of Altcoin und Spiele, Culture Index, sondern auch eigentlich Schwerpunkt Asien, auch wo eigentlich der meiste Wachstum kommt in Terms von Users. Und wir sind auch, und im Artikel habe ich viel geredet, warum wir in den amerikanischen Markt hineinsteigen wollten, weil wir sind ja jetzt in einer bisschen ungewöhnlichen Zeit, wo wir einen Vorteil haben im Vergleich zu anderen Firmen in den Staaten. Weil wegen der vorherigen Regierung und war es nicht möglich für eine Firma in Amerika eigentlich eine Art konkurrierbare Firma zu bauen, weil es wurde sofort von denen niedergeschlagen. Das heißt, wir sind eigentlich, haben ein Window, wo wir eigentlich auch Marktführer in Amerika sein konnten. Also nicht, dass es jetzt garantiert ist, aber ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Es ist interessant, weil Krypto ist der einzige Markt, wo Amerika nicht führt in Sachen Technologie. Also wenn man zum Beispiel mit Exchanges, Coinbase ist ein großes Exchange, aber die Welt ist zu Binance oder OKX oder Bybit oder was war, eigentlich recht klein. Also, und das hat alles damit zu tun, weil Amerika vorher das unterdrückt hat. Und natürlich, never underestimate the US, es kommt dann stark zurück. Und es ist halt eher wichtig für uns, dass wir dann da auch mitmachen. Wir glauben, Amerika ist wahrscheinlich der größte Kryptomarkt, zumindest im Wachstum, in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall.
Ja, und siehst du es aber nicht auch als Risiko, dass es mit einer nächsten Legislatur dann dementsprechend schon wieder anders sein könnte? Oder sagst ich glaube, da wird jetzt so eine Grundlage geschaffen, dass da keiner mehr kommt, der dann sagt, nee, wir können das nicht mehr
machen. Ich meine, man sieht das zum Beispiel mit dem Genius Act, mit dem Stablecoin Bill. Es ist bipartisan. Das ist nicht nur eine Partei oder die andere. Die sind alle zusammengearbeitet dafür. Und das ist auch, weil die Voters, die meisten junge Leute haben Krypto. Und man sieht das auch zum Beispiel in Südkorea. Das ist eine interessante Story in Südkorea. Der Grund, warum der Handel von Tokens so wahnsinnig groß ist, ist, weil man eigentlich keine Steuer hat mit Crypto-Trading. Und das war eigentlich ein Payment Holiday, also Tax Holiday. Aber weil so viele junge Menschen jetzt Krypto haben, also die Mehrheit, ist es sehr, sehr unpopulär, wenn man das jetzt versteuert. Und das ist auch der Grund, warum jeder Politiker in Korea das jetzt einfach verzögern möchte. Und das ist halt ein Beispiel von was passiert, wenn die meisten Leute ein Asset haben, was dann wichtig für den ist. Und das ist genau das Gleiche, glaube ich, in Amerika. Also in den nächsten drei Jahren, egal was jetzt passiert, müssen Midterms, Krypto wächst einfach. Und das heißt, man muss generell Crypto-Positive Legislation haben. Heißt nicht, dass man jetzt nicht reckless ist, aber jetzt auf jeden Fall crypto-positive.
Das wäre auch so meine Einschätzung, dass das jetzt kein allzu großes Risiko aus meiner Sicht auch darstellt, sondern dass es eher da in die Richtung geht, dass da weiter ein Wachstum stattfinden wird und eine nächste Legislatur nicht einfach sagen kann, nein, alles wieder zurück. Ja, das wird nicht der Fall sein. Sehe ich auch so. Ich wollte eigentlich gerne noch mit Blick auf die Zeit, ja, wir hatten uns vorher vorgenommen, so eine knappe Stunde zu machen, bei der sind wir jetzt schon, aber ich habe noch so zwei, drei Fragen. Einmal würde mich interessieren, dein Take auf das Thema KI und Blockchain. Wie siehst du da die Entwicklung? Du hattest es eben schon mal kurz angesprochen, der AI-Bereich ist jetzt schon vom Volumen her viel, viel größer als das ganze Gaming-Thema. Stellt sich die Frage, ist das... Genau, richtig, ja, das ist die aktuelle Valuation, ja, im Peak, ja, oder beziehungsweise im Hype, ja, wo würdest du sagen, wo befinden wir uns im Hype-Cycle, sind wir da schon Peak oder ist da noch Luft nach oben?
Ich glaube, es ist noch Luft, aber ich glaube, es ist eher, das AI ist auch, also wir sind sehr, was man sieht auch mit Tokens, aber generell, wir sind sehr attention-focused, also wir sind auch Sachen gewohnt, also AI ist ein Topic, das überall ist, also ich sehe eher so ähnlich wie die MP3 mit Musik oder Internet oder .com damals. Also wir reden jetzt nicht mehr über .com oder Internet. Wir sind einfach online. Ne? AI ist so ähnlich. Also es wird keine Firma sein oder kein Projekt, das nicht irgendwie AI integriert. Also alles ist, AI ist eigentlich überall. Und das ist so ähnlich mit Web3. Also, Vibe Coding ist ganz interessant, manche AI-Tools, aber am Ende wird jedes Projekt AI haben. Der Unterschied aber, wo AI noch viel wachsen kann, ist, weil eigentlich Krypto die natürliche Währung ist für AI und AI-Agents.
Man kann dazwischen, also die haben hier kein Bankkonto, die würden jetzt nicht Geld handeln, sondern einfach Krypto. Ob das ein Stable ist, aber oder andere Tokens. Und das ist der andere interessante Punkt. Weil er jetzt die Möglichkeit, eigene Tokens zu produzieren, hat es auch die Möglichkeit, Sachen von Wert zu stellen und selber Community zu erbauen. Das heißt, es passiert schon sowieso jetzt, wir als Users eigentlich arbeiten für eine AI, die vielleicht Sachen, Daten von uns bekommen oder Informationen, für die er uns Token gibt, die wir dann vielleicht verkaufen können oder verwirtschaften können oder was immer. Und das ist natürlich interessant, weil das heißt, zum ersten Mal durch Blockchain ist ein Agentic AI eigentlich wirklich Agentic. Also die können wirklich selber Sachen machen und haben dann eigentlich auch eine Art Macht, die vorher nicht möglich ist, weil vorher tut die AI nur, was wir denen sagen, weil die haben ja eigentlich kein Real Agency. Die Agency kommt nur, weil wir es erlauben. Aber in Blockchain kann das AI eigentlich frei sein. Durch einen Smart Contract, kann auch selber verdienen. Und man kann sich gut vorstellen, wenn zum Beispiel ein Agentic AI sehr gute Investment-Algorithmus hast, kann mir gut vorstellen, dass Leute denen einfach das Geld geben und sagen, hey, du machst das einfach, ne? Und let's see what happens. Und ich sehe das so irgendwie in der Zukunft. Also wir sehen much more AI Agents herauskommen durch Blockchain, die dann auch mehr independent sind, was hier natürlich auch interessant ist. Und daher glaube ich, sind Sachen wie DAO sehr wichtig, weil das ist dann, wo man das kontrollieren kann. Also ich sehe die early days of development in Sachen wie DAOs, Blockchain, Tokenization, Crypto, Smart Contracts, eigentlich als Art sort of Building Blocks für wie man die Zukunft von sort of True Agentic AIs verwirtschaften kann.
Was würdest du sagen, was gibt es gerade da draußen für spannende Projekte, gerade auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, ist immer spannend, so du bist da sehr nah dran. Was gibt es da draußen, ohne jetzt krass Projekte hier chillen zu wollen an der Stelle, aber was siehst du so, was sind so die Entwicklungen da draußen, was sind persönlich aus deiner Sicht so spannende Projekte da draußen?
Ich würde sagen, das sind nicht die heißesten Topics, weil heißeste Topics sind immer Sachen, die schon, wenn es jetzt heiß ist, dann ist es vielleicht ein bisschen, vielleicht zu spät, aber auch interessant, aber ich glaube, es sind so zwei drei Sachen, die wir nicht mögen, also das eine ist Digital Identity, zum Beispiel, was wir in Mocoverse machen, aber Digital Identity nicht im Sinne von einer ID nur, sondern als eine Art Reputation Stack. Und Reputation ist ein sehr wichtiges Thema, weil eigentlich das ist, wo wir mehr Vertrauen bauen können, also better trust online. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, was dein Rating wäre zum Beispiel. Und man sieht das auch in traditionellen Online-Welten, so wie ein Überrating, 5 Sterne, 4 Sterne und so weiter, aber das ist sehr primitiv und ich kann das nicht herumbringen und ich kann das auch nicht verteilen. Aber mit Zero Knowledge Proofs kann ich eine ID haben, die eigentlich anonym ist, aber ich weiß dann nicht, wer du bist, aber ich weiß, was für einen Ruf du hast. Und wenn du einen guten Ruf hast, dann kann ich dir vielleicht mehr Airdrops geben oder mit dir arbeiten und so weiter. Und das ist wichtig, weil im Moment die größte Schwäche, die wir haben in Krypto, ist, ich handle mit einem anonymes Wallet, das ich nicht kenne. Ja. Und ich muss dich dann vertrauen. Und man sieht das mit Airdrops. Viele von den Airdrops gehen schief, weil das geht dann 70-80% an Bots und nicht an echte Leute. Und dann hat man eigentlich einfach nur viel verloren, als einen auf was zu bekommen. Also das ist ein Beispiel. Also so Digital Reputation ist ein sehr großes Thema. Und das andere, was wir wirklich mögen, aber es ist nicht sexy, aber eigentlich sehr wichtig, ist Blockchain Education. Und ich rede jetzt nicht nur über Financial Literacy, sondern
sprichst mir aus dem Herzen.
Ja, also ich rede jetzt nicht aber nur von Erfahrung und Wissen in Sachen von Education, also Financial Literacy, aber auch in Richtung von Technologie, wie zum Beispiel mit Open Campus, mit EDU Chain, haben wir vor kurzem eine Firma finanziert, Pencil Finance, die On-Chain Student Loans macht. Und das ist interessant, weil natürlich kann man dann billigere, bessere Kredit anbieten für Studenten. Studenten natürlich kriegen dann eine Möglichkeit, lernen über Krypto zum ersten Mal durch solche Loan Programs. Und der Student Loan Markt ist ja eigentlich ein 3 Billionen Dollar Markt jetzt. Also es ist gewaltig. Wenn man jetzt.
Oder nur in den Staaten?
Nee, Staaten ist 1,7 Billionen.
Das ist aber auch schon.
Ja, also, okay. Ja. Also, in US-Dollar-Chains ist also reden über Trillions of Dollars. Also, und wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt 10% von Student Loans on-chain, dann vervierfacht sich das TVL on DeFi. Also, das Potenzial ist gewaltig. Und das ist auch etwas, was alle Leute brauchen. Also, Wenn es etwas gibt, dass es genug Bedarf gibt, Student Loans. Also, und das ist nicht nur in den Staaten, sondern auch in Europa, für Privat und ganz besonders auch in Asien. Also man sieht, wir sehen da viel Potenzial und wir investieren auch in der Richtung. Und so onboarden wir also die nächsten, also hunderte von Millionen Menschen in Web3 hinein, weil wir einfach mehr Möglichkeiten für den Camp in Richtung von Sachen auch Financial Education, Financial Literacy eher hineinbringen können.
Sehr spannend. Abschließend, das ist immer meine Lieblingsfrage. Was würdest du jungen Menschen an Rat geben, die heute neu in dem Web3-Space einsteigen wollen?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach hineinkommt und also mit in die Community und vielleicht ein Token kauft, also nicht viel ausgeben, einfach hinein in die Community auf X, auf Discord, wo immer die sind, und einfach das mal ein bisschen zu erleben. NFTs, Communities sind kleiner, aber oft besser, weil die mehr konzentriert sind. Und ich beschreibe das so ein bisschen wie, man geht in ein neues Land hinein. Ist zwar digital, aber trotzdem. Also, es ist Metaversum eigentlich. Es ist ein Metaverse. Und wenn ich da hineingehe, dann muss ich die Leute besuchen und verstehen. Und es ist einfach billiger als ein Flugticket, ne? Also man gibt ein bisschen Geld aus, ist man drin und dann lernt man darüber. Und es ist so ähnlich wie damals, wenn zum Beispiel China. Ja, viele Leute haben China nicht verstanden, waren sehr kritisch darüber, sagen, wie kann so ein Land wachsen, das geht einfach nicht, das ist unrealistisch, bla bla bla. Aber dann jeder, der China besucht hat, hat gesagt, oh wow, das geht, das funktioniert. Und sie sind dann Fans geworden oder zumindest haben ein Verständnis, warum das funktioniert und vielleicht investiert oder die haben was gelernt. Und das ist das Gleiche so mit dem Metaverse, mit Web3. Man kann das einfach nicht darüber lesen, wie so ein Magazin oder ein Fernsehprogramm sehen. Man muss das einfach erleben. Und wenn man dann drin ist, dann versteht man das. Nur kann man das ohne Hotels und Tickets machen. Man kann einfach da also hineingehen mit dem Wallet und stell dir vor, du bist einfach ein Tourist in Web3 und gib halt Geld aus so, also ob du ein Tourist wärst. Man kauft kulturelle Sachen, man geht in ein Museum, man das war so in der Richtung. Ja, ja. Man gibt ein bisschen Geld aus und man erfahrt und kennt Leute und von dort aus dann lernt man über, was Web3 wirklich ist und was die Möglichkeiten sind. Also das würde ich mir allen raten, zumindest das auf der Art und Weise. Also es geht nicht um was zu verdienen, sondern einfach das zu verstehen zuerst. Und eigentlich, man stellt sich vor, man ist ein Tourist. Fängt man halt einfach so an.
Ich finde auch immer, machen ist immer krasser als reden. Ja, das ist so mein Credo. Und seid neugierig, seid kritisch, seid interessiert, seid offen. Ja, und ich glaube, wenn man mit der Haltung an die Themen rangeht, findet man viele, viele neue spannende Dinge heraus, entdeckt Dinge einfach viel praktischer und schneller. Und das ist immer das, was ich probiere, den Leuten da draußen ans Herz zu legen, da einfach neugierig zu sein und Dinge einfach zu machen. Ja, im kleinen Maße, um dann weiter auszubauen. Ja. Genau, ja, perfekt. In diesem Sinne, wir haben die Stunde überrissen. Ich glaube, ich hatte noch ein paar mehr Fragen, aber wir hätten auch 3 Stunden wahrscheinlich noch sprechen können. Ich sag an der Stelle schon mal im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch zur späten Stunde bei dir in Hongkong. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dich demnächst mal wieder auf irgendeiner der Konferenzen weltweit zu sehen. Ja, bin sehr, sehr gespannt. Und in diesem Sinne erstmal vielen Dank im Namen der Community und wünsche dir alles, alles Gute. Und wir hören uns demnächst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Gute euch und bleibt interessiert und neugierig und fangt einfach an zu machen. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.
Danke, Impass.